Willkommen zur Taktung der Bildschirme. Aktuell sind wir bei Folge 4. Ich habe Schlomo hier. Hallo Schlomo, erklär mir mal, warum die Taktung der Bildschirme? Was haben wir gegen Bildschirme?
Ja, es geht ja vor allem das Thema, ob junge Kinder schon mit Bildschirmen aufwachsen sollen oder ob man versucht, das so lange wie irgend möglich von ihnen fernzuhalten. Und da will ich direkt mal vorausschicken, so lange wie irgend möglich ist ja im Rahmen unserer Gesellschaft nicht sonderlich lang, ne? Also höchstens Grundschule, und dafür musst du schon diszipliniert sein. Meine Position ist, ja, das sollte man, also ich glaube, wenn ein Kind in einer komplett analogen Welt aufwächst, ist das das, wo das Gehirn eigentlich für geeignet ist. Du wirst alle möglichen Bugs damit herbeiführen, wenn du direkt ins Virtuelle abtauchst oder zumindest virtuelle Elemente übernimmst. Das Kind wird auch Druck machen, einfach weil das so eine Droge fürs Gehirn ist, immer mehr davon zu bekommen. Da musst du dann schon einen autoritäreren Erziehungsstil haben, als ich das habe, damit das dieser Druck überhaupt keinen Erfolg haben wird und das halt so ein bisschen sich reinkriecht in den Alltag. Und insofern sage ich, es ist beim Aufwachsen eines Kindes der Feind.
Was meinst du mit mehr? Meinst du mehr, dass es die tägliche Befriedigung in der gleichen Dosis bekommt oder auch mehr Dosis pro Tag?
Das ist, warte, was war das Erste?
So, als Beispiel, dass das Kind möchte jeden Tag seine Folge Peppa Pig schauen. Oder es möchte dann anfangen, mal 3 Folgen zu gucken und dann mal 6 Folgen und so weiter.
Ja, genau. Es wird häufiger das wollen. Es wird sagen, jetzt Peppa Pig und so weiter.
Ja, das ist, also ich sehe das bei meinen Kindern noch nicht. Also, wie ich die Sache halt sehe, ist, es ist halt. Ich würde auch generell sagen, umso weniger Bildschirmzeit, umso besser. Aber ich habe irgendwie immer so ein bisschen, das liegt vielleicht ein bisschen an so einer an Erfahrung, die ich davor hatte mit Leuten, die davon komplett ferngehalten wurden und ich sag mal dann mit 18 das erste Mal einen eigenen Computer hatten.
So. Aber wie zum Teufel kriegst du das denn heute überhaupt hin, bis 18?
Ich weiß
also
nicht.
An der Schule. Also, an der Schule werden sie sowieso von den anderen erstens die ganze Zeit reingerieben bekommen, dass sie das nicht haben und die anderen haben das. Und das ist tatsächlich auch der Punkt, wo ich sagen würde, gut, dann brauchen die irgendeine Form davon. Die können nicht der Sonderling werden. Das ist wahrscheinlich psychologisch schädigender als dann die digitalen Medien wären, denen sie ausgesetzt sind. Also bis 18 müsste man einen so harten und so sehr zu der Schaffung anderer emotionaler und sozialer Probleme geeigneten Erziehungsstil wählen, dass das sowieso nicht geht. Ich rede von vielleicht 10 oder so.
Ja, genau, dann zum eigenen Computer. Aber was ich halt sagen würde.
Smartphone würde ich sogar sagen, ist wichtiger.
Ja, heutzutage schon. Es ist halt ein gewisser, ich sag mal, sozialer und auch identitätsstiftender popkultureller Teil, den man halt hat. Ich meine, viele Freundschaften und so in deiner Generation, meiner Generation, sind ja auch entstanden, weil, keine Ahnung, 2 Leute halt das gleiche Videospiel mögen oder irgendwas anderes halt mit Medien zu tun haben. Also diese ganze Popkultur und auch das, dass es halt in einer gewissen Form, ich sag mal, Gruppen und dann natürlich auch Subgenre dann auf einmal, wie soll ich das sagen, stiftend ist, wie beispielsweise Musik, dass du dann halt, ich sag mal, die Punk-Szene hast, dass du die Metal-Szene, Hip-Hop und alles Mögliche hast, wo sich dann auch Gruppen dann zusammensetzen. Es ist schwer, die Leute davon halt generell wegzubekommen.
Die Musik schließt jetzt aber nicht mit ein in das, was durch die Bildschirme oder das Bildschirmverbot verhindert wird, oder?
Die Sache ist, Musik hat aber auch so eine Wirkung da drauf, oder?
Wie meinst du? Also du vergleichst die Wirkung?
Ja, einfach nur die Wirkung.
So, okay. Ich würde sagen, es ist was anderes. Es ist ein Konsum, der nicht diesen ADHS-Faktor hat und nicht dieses ständig herausgerissen werden aus dem, was man gerade macht. Es ist ja auch nichts, was du den ganzen Tag machst. Das machst du vielleicht jeden Tag, diese Musik hören. Aber es ist nicht so vereinnahmend und es ist nicht so sich über den gesamten Tag hinweg ausbreitend, wie wenn das Kind ein Smartphone hätte.
Ja.
Ich meine, mein Sohn hat schon Musik. Ne? Das ist halt irgendeine Instrumental-Kinderlieder-CD und die schaltet er dann eigentlich jeden Tag an für irgendwie eine halbe Stunde, eine Stunde oder so.
Ja, das schon.
Da sehe ich kein Problem mit.
Effektiv konsumierst du in dem Moment ja was. So, ja, natürlich, ich würde so sagen, das ist nicht ansatzweise so stark, aber Gerade so dieses typische Bild vom Teenager, der sich in seinem Zimmer einschließt und laut Musik hört und so, das ist ja auch so eine Form von Eskapismus in der jungen Zeit. Nur, dass es halt nicht etwas Direktes ist, sondern eher etwas, was man dazu tut.
Der Eskapismus, den würde ich vor allem bei einem jungen Kind hier noch hinten anstellen. Ich glaube, das ist etwas, was eher im Teenageralter dann zu einer Sache wird. Also zieht man sich jetzt aus der Gesellschaft zurück oder versucht man weiter sozial gut klarzukommen, viele Freunde zu finden, viel mit anderen Menschen direkt zu interagieren. Und ich glaube, in dem Alter hast du sowieso keinen wirklichen Einfluss mehr darauf, was das Kind medial zu sich nimmt oder zumindest welche Technologie es dazu zur Verfügung hat.
Ja, aber wenn es halt zu diesem Alter schon an diese ganzen Medien gewohnt ist, hast du natürlich einen leichteren Einstieg.
Na, ich glaube, du brauchst gar keinen leichteren Einstieg. Ich meine, wir hatten noch das Glück, aus meiner Sicht, der natürlichen Begrenzung der einfach fehlenden technischen Möglichkeiten. Also ich würde zum Beispiel auch sagen, es gibt ja eine Hierarchie von Sachen. Das Smartphone ist wahrscheinlich das Giftigste, was es überhaupt gibt. Wenn du einfach nur einen Game Boy Color hast und irgendein Pokémon- oder Biene-Maja-Spiel oder so, ne, dann ist das so ein bisschen gesandboxed, wie der Ami sagen würde. Es ist in einem ungefährlicheren Rahmen gehalten. Und das würde ich auch weniger kritisch sehen, wenn das schon einem, jetzt keinem Fünfjährigen, aber vielleicht einem 6-, 7-, 8-Jährigen langsam mal gegeben wird, wenn der das haben will. Der Einstieg wird sowieso durch die Anziehungskraft der Sache einfach genug gemacht werden, genauso wie bei uns auch. Ich glaube nicht, dass wir einen nennenswerten Nachteil im Umgang mit dieser Technologie haben, verglichen mit dem Zoomern, auch wenn wir noch nicht so sehr auf Crack damit aufgewachsen sind, auch wenn es noch keine Smartphones gab, als wir Kinder waren.
Also die große, wie soll ich sagen, der große Unterschied, also von diesen Randgebieten beispielsweise, die Leute, die halt komplett zu diesen Smartphone-Zombies erzogen werden und auch die Leute, die so ein bisschen ich sag mal, im Wald erzogen werden und dann, ich meine, mit 18 dann das erste Mal Kontakt damit haben und dann auch natürlich, also ich glaube, wenn du halt wirklich auf eine zugeknöpfte, amische Art und Weise von dem Zeug ferngehalten wirst, also nicht das, was du machst, okay, das würde ich dir jetzt nicht unterstellen, sondern wenn du, ich sag mal, das, was du machst, so auf mal 9000 ist.
Ich scheiße auf die sozialen Konsequenzen. Auf, mir ist egal, ob mein Kind in der Schule geärgert wird.
Genau. Ich glaube, das gibt dann einen sehr großen Backlash, dann wenn das Kind erwachsen ist, das erste Mal mit so Sachen dann konfrontiert wird.
Sicherlich. Also bis 18, glaube ich auch, ist es eine sehr, sehr schlechte Idee und auch praktisch kaum durchzuführen. Was willst du denn machen? Du musst dem Kind ja im Grunde genommen verbieten, aus dem Haus zu gehen oder es mit einem Peilsender versehen oder so. Ansonsten kannst du das ja gar nicht kontrollieren, ob sich das dann doch irgendwas holt oder du machst aus dem Zuhause einen Knast und machst quasi eine Art Zellendurchsuchung immer mal wieder, ob da irgendwo ein Handy ist. Das ist irre. Das geht überhaupt nicht. Ich glaube, ab spätestens 12 ist das Kind ins Wasser gefallen. Mir geht es nur um diese ersten Formate Jahre, auch gerade kognitiv, Grundaufbau der kognitiven Strukturen. Das ist im Grunde genommen, wo ich denke, dass wir noch einen Hebel ansetzen können und wo ich denke, dass das einen maßgeblichen Effekt hat. Ob das Kind jetzt Smart-Technologie, Digital-Technologie, Serien und so weiter konsumiert oder nicht. Ich glaube halt, wenn wir sind Wesen, die Jahrmillionen in einer vollkommen analogen Welt sich entwickelt haben und dafür sind unsere Gehirne geschaffen und ich glaube, die Gehirnstruktur, die sich entwickelt, wenn so früh schon diese andere Welt, diese Bildschirmwelt in das Leben tritt, das wird zu Fehlentwicklungen führen. Ich meine, einen davon ist natürlich ADHS, Aufmerksamkeitsspannen, Niedergang. Auch klar, da gibt's auch eine Hierarchie. Also die Folge Peppa Pig ist ja nicht so schlimm wie das Scrollen irgendwo in sozialen Medien. Das ist vollkommen klar. Mhm. Aber der Grundeffekt, also ich sehe ja manchmal irgendwie im Schuhgeschäft neulich, haben wir neue Schuhe für meinen Sohn gekauft und er wurde so sehr in diesen Bildschirm reingesogen, der da war, der irgendeine Kinderpiratensache da abgespielt hat, ohne Ton übrigens, einfach nur das Bild. Und du sahst den Effekt von ihm darauf und du hast das schon mehrfach gesehen. Du siehst einfach, da passiert was, das macht einfach Klick, der macht es Klick und er kann die Augen nicht mehr davon abwenden. Du kannst mir nicht erzählen, dass das selbst in einem relativ kontrollierten Umfang in so frühen Jahren keine Nebeneffekte haben wird.
Kann es aber sein, also ich will ja jetzt nicht groß widersprechen, aber kann es sein, dass dadurch, dass dein Sohn das überhaupt nicht kennt, also wahrscheinlich so wie du das sagst, ist der Fernseher tagsüber bei euch aus?
Der Fernseher ist de facto nur bei uns aus, also es gibt nur noch einen Computer.
Okay, und dass er das halt überhaupt noch nie gesehen hat und deshalb fasziniert war? Hätte er das Gleiche vielleicht, wenn er in einem großen Aquarium wäre oder so und das zum ersten Mal sehen würde?
Vermutlich. Das spricht für mich aber nicht, also...
Das macht seinen Punkt jetzt nicht schlecht.
Wenn ich ihm 50 Mal Alkohol gebe, hätte er beim 50. Mal auch nicht mehr dieselbe Reaktion auf Alkohol.
Ja, ja klar, aber jetzt ist die Frage, ist das jetzt so stark wirkend auf ihn, weil dieser Bildschirm halt eine starke Wirkung hat oder einfach nur, weil es was Neues ist, was halt interessant ist?
Es ist was anderes, als wenn ich ein neues Buch auspacke oder sowas. Oder ein neues Puzzle, neue Bausteine. Das interessiert ihn auch, aber es ist nicht diese Semi-Trance, die ausgelöst wird.
Ich weiß, was du meinst. Also ich kann es bei meinen Kindern manchmal sehen und so. Also da ist es begrenzt, also stark begrenzt. Also Peppa Pig ist da jetzt erstmal nicht mehr wegzudenken. So, ganz kurz, bevor ich jetzt da zu dem Thema komme. Weißt du, was eine Tony-Box ist? Hm. Weißt du nicht? Ich hab's nicht ganz verstanden. Wieder nicht verstanden, Flo.
Weiß ich nicht.
Okay, gut, jetzt. Eine Tony-Box ist mehr oder weniger so, ich sag mal, ein Gerät, mit dem du halt entweder Schlaflieder, also Musik abspielen kannst, oder halt so Hörspiele. Und da kauft man sich so
kleine
Figuren und die stellst du oben drauf.
Achso, ja gut, da haben wir nicht genau das, aber wir haben so eine Eule, die quasi dasselbe macht.
Okay. Was hältst du davon?
Die Figuren da oben drauf, die bewegen sich oder wie?
Nee. In der Figur wird einfach nur gesagt, welche Geschichte da drin ist. Du kannst dir das vorstellen, das ist wie ein USB-Stick. Nur die Kinder können dann halt im Laden können sie sich die Figur holen. Da gibt es Figuren von Peppa Pig oder Batman oder so. Da wird dann halt eine Geschichte von Batman erzählt, als Beispiel.
Das halte ich für ungefährlich. Ich glaube auch nicht, dass, wenn ich das meinem Sohn zeige, es mehr als gesundes kindliches Interesse auslösen würde. Die Sache ist nur die, dass ich bei digitalen Sachen was anderes sehe als gesundes kindliches Interesse. Ich sehe halt dieses Standby-Modus.
Welche Vorteile hat es? Also sagen wir machen halt Geschichtserzählungen halt nur über das Vorlesen, über Hörspiele, keinerlei Bildschirme. Welchen Vorteil würdest du sehen, wenn das Kind dann eingeschult wird? Weil du hast ja gesagt, so Einschulung, ab da wird es so eh schwieriger bis 12 und ab da wird es ja eh unmöglich. So.
Ich glaube, dass die grundsätzliche Hirnstruktur sich näher an dem gebildet haben wird, wie es natürlicherweise passieren sollte, wie quasi unsere Gene das vorgesehen haben. Ich glaube, dass beispielsweise die Aufmerksamkeitsspanne von einem Kind, das sich mit Büchern, Puzzlen, Bausteinen und so ausschließlich auseinandersetzt, ausschließlich mit physischen Dingen, messbar höher sein wird, als von einem, das sich mit Technologie, also digitaler Technologie auseinandersetzt.
Glaubst du dann auch, dass deine kognitive Leistung, also dein kognitiver Leistungspeak eingeschränkt ist, nachdem wie du...
Definitiv.
Du glaubst es auch, okay, interessant.
Definitiv. Also ich glaube... Ich meine, im Knast hatte ich den Fernseher. Ich habe der Fernseher ist nicht ganz so schlimm wie das Smartphone, das ich jetzt habe. Und generell soziale Medien am Computer ist ja genau dasselbe, wenn du auf Twitter rumscrollst und so. Mhm. Ich glaube, das senkt spürbar deine Leistung. Ich meine, eine Sache, die man direkt wahrnehmen kann, ist, wenn man das Ganze mal nicht hat. Wenn man Urlaub macht und man verordnet sich selber ein Smart- und Internetverbot, dann schläft man innerhalb von 2-3 Tagen maßgeblich schneller ein und besser.
Kann ich mir vorstellen. Ich meine, es gibt noch andere Faktoren, die natürlich auf Schlaf einwirken, aber das ist natürlich was Starkes. Es ist halt schwierig in der heutigen Zeit, besonders mit dem, was wir machen, mit unserer Internetpräsenz und so weiter und diesem ganzen Community-Building auch, was das Enger was hier betreibt und alles, was ich beruflich mache, ist halt bei mir alles digital. Das Einzige, was ich habe, ist meine Stunde Training am Tag und Schlafen, was nicht digital ist.
Sicher. Wir können es da gar nicht rausziehen. Wir müssen das auch bespielen und es ist ja auch quasi unsere Spielwiese. Wir haben es dir ja auch ausgesucht. Ne? Ja. Es ist ja sowieso keine Option, Natürlichkeitsmaxing, was das Leben angeht, zu machen. Wenn, also die Urlaube, die ich gemacht habe, am Meer, Nordsee, der Tag besteht aus Spazierengehen, Holz sammeln für den Ofen, wieder nach Hause kommen, das Holz verbrennen, dann, wenn du eine Menge Kohle hattest für das Ferienhaus, am besten noch Sauna und Pool und dann gehst du wieder schlafen und am nächsten Tag wieder dasselbe. Das fühlt sich deutlich besser an, als wie man das Leben eigentlich normalerweise lebt. Aber das heißt ja nicht, dass wir, also es ist ja keine Option, sich darauf zurückzuziehen. Das wäre ja auch, um einen der vielen Gründe, die es dafür gibt, zu nennen, eine Art politische Kapitulation. Also damit wird man ja dem Gegner das Feld komplett überlassen.
Ich weiß, was du meinst. Das, was Julia und ich immer machen, ist halt in eine Therme zu gehen. Und da ist es halt auch so, in den normalen Thermen und so weiter ist Smartphone-Verbot, ist ja klar, Leute können Fotos machen und so weiter und sowas, ist ja heutzutage gängig, dass das, dass irgendwelche dann Sachen dann irgendwo hochgeladen werden. Deshalb gibt es da ein komplettes Smartphone-Verbot und du merkst halt auch, dass das auf einmal so ganz anders ist und auch dein Gefühl für Zeit ist irgendwie anders.
Ja.
Du bist mehr so im Moment.
Wir haben uns sehr weit entfremdet von dem, wofür wir eigentlich genetisch noch gedacht sind, wie eigentlich unser Gehirn stimuliert werden sollte. Und ich bin nicht derjenige, der sagt, wir können oder müssen das zurückdrehen. Das geht überhaupt nicht. Aber ich denke, der kleine Rahmen, in dem wir noch einen großen Impact haben können, das sind die ersten Jahre unserer Kinder. Ob wir diese moderne, so entfremdete Welt von unserer Natur schon so früh in ihre Leben hineinsickern lassen und damit auch ihre Gehirnstruktur für später prägen lassen oder ob wir sie davon abschotten. Und ich glaube halt, dass wir gerade noch so am Hirnschaden vorbeigeschrammt sind, am ernsthaften Hirnschaden in unseren ersten Jahren, damit, dass diese Technologie einfach noch nicht so weit war. Dass wenn, dann gab es irgendwie DVDs von der Maus oder nicht DVDs, damals noch VHS. Das war halt was anderes. Auch das würde ich auch, es gibt eine Hierarchie. Ne? Ich denke, wie gesagt, Smart-Technologie ist am zerstörerischsten. Wenn du jetzt physische Kopien von irgendetwas hast und die werden dann irgendwo eingelegt und es gibt nicht irgendwie ein endloses Regal, digitales Regal von unendlich vielen Dingen, die man sich angucken kann und so weiter. Das ist auch schon mal, das macht auch einen riesigen Unterschied. Ich glaube, im Grunde genommen einen technologischen Rückschritt erstmal zu simulieren, selbst der dann sagt, okay, ich will das jetzt nicht komplett ohne Bildschirm machen, dann ist es besser, wenn es zum Beispiel eine physische Kopie von etwas geben muss. Es gibt ein klar begrenztes Angebot an Dingen, die geguckt werden können und so weiter.
Das hast du ja nicht mal, das existiert ja nicht mal.
Also, du kannst es haben.
Du kannst einen VRS-Player anschließen und so weiter. Ich denke mal, die nächste Generation wird das Problem haben, dass die Anschlüsse für so einen VRS-Player schon gar nicht mehr haben. Die müssen dann wahrscheinlich
Adapter. Dann kannst du dasselbe im Grunde genommen simulieren. Ne? Dann kannst du wieder einen Ordner machen mit deinem VRS-Regal.
Ja, oder du selektierst halt als Eltern raus. Was ich halt sagen muss, ich weiß nicht, wie es in deiner Jugend war, aber bei mir gab es da keinen Filter. Also da hieß es, willst du Fernsehen gucken? Ja, mach einen Fernseher an. So.
Nee, so war das bei mir nicht. Bei mir gab's, irgendwann ja, irgendwann war das der Fall und da hat man halt, keine Ahnung, RTL 2, Pokémon, was auch immer geguckt. Mhm. Aber für die längste Zeit als kleines Kind haben die Eltern schon ausgewählt, was wir geguckt haben.
Ich meine jetzt samstagmorgens die Cartoons, die durchgelaufen sind. So. Das ist egal, welche Cartoons durchgelaufen sind. Und wenn ich mir das so.
Das habe ich nicht mit 6, 7 geguckt, das habe ich vielleicht mit 12 geguckt.
Echt? Okay. Es war bei mir eher so die Grundschulzeit. Und wenn ich mir das angucke, da waren halt schon ein paar Sachen dabei, wo ich Kindern in dem Alter nicht zeigen würde. Kennst du noch Ren and Stimpy?
Mhm.
Das war so eine Serie über so einen Chihuahua und so eine große, fette Katze. Und die haben immer so eklige Sachen gemacht und das war so ganz billig gezeichnet. Und immer wenn was Ekliges war, wenn sich jemand so, keine Ahnung, Ohrschmalz irgendwie aus dem Ohr geholt hat, dann haben sie so dran gezoomt und das war dann so hoch detailliert gezeichnet, dass es möglichst ekelhaft
ist. SpongeBob-mäßig.
SpongeBob hat diese Szenen auch, das ist richtig. Nur da lag der Fokus auf solche Szenen. So und.
Ja.
Das war schon, da gab es einen Musiker in dieser Serie, ganz kurz, so ein Musiker, das war so eine Gottesanbeterin halt. Und die wollten halt ein Autogramm und das Autogramm, das der einen gibt, ist, der beißt dir den Kopf ab. Und die wollten unbedingt ihren eigenen Kopf abgefressen bekommen. Und das lief einfach so Nickelodeon durch. Und ich finde heutzutage, also wenn du natürlich einen Fokus auch da drauf legst als Eltern und ich sag mal, du hast Streamingdienste, kannst du auch wirklich sagen, okay, die Serie, darüber habe ich was gelesen, da ist sehr viel, Propaganda und so weiter drin, wo man viel zu viel erklären muss, wo man so seicht indoktriniert wird, das will ich nicht. Und dann kannst du auch, ich sag mal, Folgen und so weiter, kannst du hier und da dann einfach so rausnehmen und kannst denen das so reinmachen. Als Eltern ist es halt, also als Eltern früher war es halt so, du konntest dich nicht übers Internet über die Serien informieren und es lief, was halt lief im Fernsehen.
Ja, das stimmt. Weswegen auch damals es deutlich besser war, wenn man das Fernsehen an und für sich zu einer Erwachsenensache gemacht hat und für die Kinder halt eine Auswahl von zum Beispiel DVDs oder so. Ich glaube, die Inflation, das wäre quasi meine nächste Verteidigungslinie. Okay, ihr wollt digitale Sachen euren Kindern zeigen? Gut, dann verhindert die Inflation. Ich erinnere mich daran, wie irgendein Nachbar von uns damals seine alte Dschungelbuch-VHS-Kassettensammlung abgegeben hat und was das für uns für so ein Riesendeal war. Ne? Das ist auch die Sache. Die Inflation nimmt die Bedeutung raus und flutet halt einfach das Gehirn mit Zeug, dass dann alles gleichermaßen bedeutungslos wird, weil du kannst es ja direkt ersetzen mit dem nächsten Kram, der vielleicht genauso gut ist. Und das war damals auch anders dadurch, genau wie diese Gameboy-Spiele, die irgendwie drei, die man hatte, die glücklicherweise, kann man fast sagen, 45 Euro gekostet haben, was irgendwie halt 10 Taschengelder waren oder so. Mhm. Und die man deswegen nur in einer bestimmten Zahl haben konnte und die dann wiederum einen eigenen Wert hatten. Und das ist halt was anderes, als heute irgendwie die Videospiel-Bibliothek im digitalen Raum, wo du dir eigentlich aussuchen kannst, was du willst, weil du so eine Art Netflix-Abo für Videospiele hast und so weiter. Also ich glaube, wir haben insbesondere, was Gehirnentwicklung angeht, in all diesen Bereichen durch den Versuch, jeden Wunsch sofort befriedigen zu wollen, massive Schritte in eine zerstörerische Richtung gemacht.
Ja, nur dass Kinder das halt nicht selbst entscheiden können. Und wenn du für die Kinder entscheidest, nimmst du zumindest einen Großteil dieses Faktors wieder raus.
Ja.
Und bei Videospielen würde ich sagen, es gab damals noch einen großen sozialen Faktor, weil du konntest Spiele ja verleihen. Da hast du dem eines, dein eines Gameboy-Spiel gegeben, hast ein anderes dann bekommen. So in der Zeit. Da war ja, waren Gameboy-Spiele auch so eine Art Währung, zumindest für so einen kurzen Zeitpunkt.
Ich erinnere mich auch daran, dass damals irgendwie die Pokémon dritte Generation war, als ich ein Kind war, also Smaragd und so weiter. Und damals war es dann immer das Getuschel auf dem Pausenhof um diese komischen Rätsel, die es im Spiel gab. Es gab ja auch noch kein Internet, über das man das hätte lösen können, einfach googeln können. Und ja, genau, da gab es dann halt irgendwie diese drei Stein-Pokémon, diese legendären, ne, die halt irgendwo versteckt sind und du musst irgendeinen verrückten Kram machen, um die zu finden, auf die man normalerweise gar nicht kommen könnte, der irgendwo in Blindenschrift steht. Und da gab es halt irgendwie ein Getuschel, die Hälfte davon Fake News, die andere Hälfte richtige Informationen, wie man das jetzt bewerkstelligt. Da hat es einer irgendwie geschafft, allen gezeigt und dann hat er verschwiegen, wie er es gemacht hat. Das ist halt was anderes, als wenn du alles sofort googeln kannst. Und sowieso das Spiel dadurch entwertet ist, dass du auch direkt das nächste haben kannst.
Ja, oder dass die Leute halt schon das Spiel komplett durchgesehen haben bei jemandem, der das Spiel irgendwie gestreamt hatte.
Ja. So. Ja.
Es ist schon was anderes, also würde ich auch sagen. Jetzt ist halt die Sache, ich kann mir vorstellen, dass deine Art daran zu gehen auch einen psychologischen Effekt auf dich selbst natürlich hat, weil du effektiv dir damit ja auch erarbeitest, zumindest sagen zu können, ich habe jetzt für mein Kind alles getan, um es möglichst lange von dieser Welt fernzuhalten. Aber ich glaube, der Punkt, also der Unterschied zwischen dem, wie ich das mache und wie du das machst, ist nicht so groß, wie der Unterschied ist von dem, wie unsere Eltern das verkackt haben, bis zu dem Punkt, wie wir das machen.
Meine Eltern waren restriktiver damit, vielleicht auch, weil mein Vater ein Kinderarzt war.
Und ich meine jetzt generationsweit, nicht nur uns beide.
Ach so, die Boomer allgemein. Ja, das stimmt. Das überhaupt. Aber die Boomer hatten halt als ihren besten Freund bei unserer Entwicklung, dass die Technologie einfach noch nicht so weit war. Und dass auch die Geschäftsmodelle noch nicht so weit waren, dass du irgendwie die Cloud-Bibliothek von allem hattest und nichts war mehr physisch und so weiter. Das war einfach ein riesiges Glück für die.
Was hier an der Stelle interessant wäre zu wissen, es gibt ja für die meisten Sachen wie Handynutzung, dann auch natürlich WLAN-Nutzung, also dass sie im Internet sein können, wie auch Streaming-Dienste, Videospiele und du kannst ja auch eine Playstation heutzutage mit einem Kinderschutz versehen, wo du dir die Spielezeit begrenzen kannst. Also dass du sagst, ein gewisses Zeitfenster pro Tag, sagen wir von 12 bis um 16 Uhr darf gespielt werden, maximal eine Stunde oder irgendwie so weiter.
Und du bist halt so ein Technologietyp, ne? Du willst technologische Probleme immer technologisch lösen.
Nein, das war nicht mein Argument, darum ging es mir gar nicht. Was denkst du, wie viel Prozent das nutzen? Ich glaube, 99,9% der Eltern nutzen davon gar nichts. ich fand das interessant, ein Kollege, der mal bei mir war, der hat das für seine Tochter begrenzt, die Internetzeit. Und da hat dann, er und seine Frau haben ein Masterpasswort, falls sie dann irgendwie, keine Ahnung, hat eine 1 geschrieben, dann gibst du dir eine halbe Stunde mehr und so weiter. Und der hat das wirklich genutzt. Das ist der einzige, den ich kenne, der das bisher wirklich genutzt hat.
Lustigerweise das Katz- und Maus-Spiel, was darum dann entsteht, weil ich kann mir direkt vorstellen, wie ich das mit meiner Schwester gehandhabt hätte. Ne? Es wäre danach, wären alle Räder in Bewegung gesetzt worden, um irgendwie an dieses Passwort zu kommen. Und wir hätten irgendwie Pläne geschmiedet und so weiter. Und das selber ist eine wertvollere Beschäftigung für den kognitiven Aufbau, als die Beschäftigung mit dem scheiß Medium, um das es geht.
Ja, ja, natürlich, klar. Aber ich weiß nicht, ist es zumindest ja ein kleiner Lichtblick, dass sowas überhaupt existiert. Dass man das, ja, das nur in einer gewissen Form begrenzen kann, zu Zeiten, wo du nicht aktiv über die Nutzung der Medien des Kindes wachen kannst.
Das stimmt. Was würdest du eigentlich sagen, wenn der Faktor der sozialen Auffälligkeit, die man Gefahr läuft zu erschaffen, nicht da wäre? Also du könntest einfach, keine Ahnung, magisch machen alle Eltern das exakt so wie du, aha, von den Kindern, mit denen dein Kind zu tun haben wird. Wie würdest du es dann handhaben?
Also alle machen das wie ich.
Oh, oh. Ja, darum geht's aber nicht. Also da geht's nur um die Auswirkungen davon auf dein Kind. Also dein Kind wird nicht gehänselt werden wegen der Art und Weise, wie es da ohne Technologie aufgezogen wird, sondern das wird normal sein, was auch immer du dann machst. Aber es geht jetzt nicht darum, dass du über diesen Hebel quasi die Gesellschaft ändern wirst, sondern es geht nur um dein Kind. Ne? Das ist nur, damit dieser Faktor rausgenommen ist.
Boah, schwierig, ich weiß es nicht. Die Sache ist, bei meinen Kindern sehe ich jetzt aber auch nicht diesen Zwang dahin. Es gibt manchmal das, dass sie halt, sie spielen sehr lange und auf einmal reden sie in ihrer Geheimsprache, weil meine Zwillinge haben es halt echt geschafft, irgendwie so eine kleine Geheimsprache zu entwickeln. Mhm. Wie auch immer. Und dann laufen sie auf einmal mit der Fernbedienung auf dich zu. So, und das Einzige, was sie dann sagen, ist Peppa Pig. Das passiert aber nicht so häufig, wie beispielsweise, dass sie ihre Schuhe anhaben und mir meine Schuhe bringen und Oma sagen. Weil sie möchten, dass wir zu Oma fahren. Also ich denke, wenn du genug mit den Kindern unternimmst, ist das gar nicht mehr so interessant. Ja, natürlich, es hat eine verstärkte Wirkung. Das würde ich nicht in Abrede stellen. Aber ich glaube, dieser Vernachlässigungsfaktor ist größer, dass sie da überhaupt reingehen und dass es so viel Raum in deren Interessen dann einnimmt.
Ich habe auch so ein bisschen den Luxus, dass immer ein Elternteil sich um ihn kümmern kann, und zwar direkt. Nicht irgendwie so nebenbei, sondern direkt. Ne? Er hat nichts anderes zu tun, als sich um ihn zu kümmern. Und wenn du halt mehrere Kinder hast, dann wird das deutlich schwieriger, auch wenn natürlich irgendwann die Kinder sich so ein bisschen untereinander beschäftigen können. Aber worauf wollte ich gerade noch mal hinaus? Okay, ich hab's vergessen.
Ja, du hast den Luxus. Den Luxus habe ich ja aktuell auch.
Den
haben nur die wenigsten. Also das ist dann, also es wäre interessant, eigentlich noch eine dritte Person da zu haben, die, ich sag mal, eigentlich würden zwei Personen fehlen. Du bräuchtest jemanden, wo es einen Versorger-Ehemann gibt, der den ganzen Tag außer Haus ist, und du bräuchtest noch einen, wo beide berufstätig sind.
Ich finde sogar, mit meinem Job bin ich ja sehr flexibel. Deswegen haben wir eine sehr 50-50-mäßige Regelung. Für mich passt das ziemlich gut. Das kann aber auch daran liegen, dass ich kümmeriger drauf bin als der durchschnittliche Mann. Mir ist mein Punkt übrigens wieder eingefallen von eben. Okay, jetzt habe ich wieder vergessen.
Ernsthaft?
ja. Scheiße.
Das wird in den Kommentaren stehen. Ich weiß nicht, wie ich weitermachen soll. Jetzt hast du mir den Faden genommen.
Jetzt habe ich unser Mojo hier gekillt.
Ja, irgendwie schon so ein wenig.
Achso, ja, jetzt ist mir wieder eingefallen. Diesmal bleibt es mir auch eingefallen. Es gibt einen gewissen Unterschied. Also du willst das so ein bisschen ja gleichsetzen mit den anderen Dingen, die das Kind hat, und sagst quasi, das vereinnahmt das Kind nicht so sehr, dass es die ganze Zeit von Peppa Pig redet und so. Ne? Dennoch glaube ich, ich glaube nicht nur, ich weiß, weil ich es manchmal tue mit Sachen, damit er halt nicht überladen wird mit ganz vielen Spielsachen und dadurch ADHS-mäßig unterwegs ist. Ich kann ihm jedes einzelne Spielzeug, das er hat, jederzeit wegnehmen, ohne dass er sich darüber sonst wie beschweren würde. wenn ich das richtig rausgehört habe, ist das aber mit Peppa Pig oder jetzt stellvertretend für allgemein digitale Medien nicht der Fall, richtig? Also wenn du das wegnimmst, dann gibt es Krieg.
Es kommt drauf an, das ist in 9 von 10 Fällen wird der Fernseher ausgemacht. Und dann sage ich, Kinder spielen, dann hüpfen sie von der Couch auf und suchen sich sofort Spielzeug. Das ist nur einer von 10 Fällen, wo sie, wo, also einer. Es ist selten, also ganz selten, dass es beide sind.
Aber ich rede jetzt davon, dass du sagst, okay, wir machen jetzt 2 Monate kein Peppa Pig und auch nichts anderes.
Dann nehmen sie ihr Peppa Pig Stofftier oder ihre Peppa Pig, wie heißt das?
Wirklich, also du glaubst nicht, dass du dann ernsthafte Widerstände von ihnen bekommst, dass sie ernsthaft versuchen werden, das einzufordern?
Es kommt drauf an. Ich glaube, ich könnte sie ablenken. Ich glaube, wenn sie die Fernbedienung ergreifen würden, um ihre Folge Peppa Pig anzugucken, ich glaube, dann könnte ich die Fernbedienung nehmen und ich könnte sie so weit ablenken, dass wir was spielen zusammen.
Jedes Mal?
Oh, das ist schwierig. Für 2 Monate? Weiß es nicht.
Also ich behaupte halt, irgendwann hätten die so ein bisschen Peppa Pig Entzug, wobei Peppa Pig auch austauschbar wäre mit Paw Patrol oder irgendwas. Und dann würden die echt sauer werden. Und das habe ich halt nicht bei irgendeinem Puzzle oder so.
Ja, ich weiß, aber könntest du ihm alles an Spielzeug wegnehmen? Weil effektiv ist es ja alles in diesem Fall dann.
Nö. Er hat ja alles andere noch. Also wenn du es quasi einreihen willst in die Spielzeuge, du musst mir nichts anderes wegnehmen.
Er bringt halt was anderes als Ablenkung. Und das ist ja so ein großer
Punkt. Hat ja,
entweder du konsumierst was oder spielst was.
Aber sie haben ja Bücher, Puzzle, Bausteine.
Ja, das schon.
Bälle, Fahrzeuge. Das heißt, das ist ja da. Also wenn ich jetzt eine gesamte Kategorie davon wegnehmen würde. Ich nehme alle Puzzle weg. Da wird er vielleicht manchmal vom Puzzlen reden, aber ich sage, er wird sich jetzt nicht auf den Boden schmeißen und weinen und sagen, ich will wieder Puzzle, ohne Puzzle ist alles nichts.
Also, was ich sagen kann,
aber das ist anders.
7 Tage geht problemlos. Das ist das, was ich bisher getestet habe. Ich will jetzt nichts Hypothetisches aufstellen, so von wegen, ja, Chaga, ich schaff das. Aber ich weiß, 7 Tage ging das problemlos, als wir auf der EngerCon waren und danach noch weitergefahren sind, noch zu anderen Leuten.
Okay, da gab es auch keinen Ersatz, also gar nichts.
Nein,
nichts geguckt.
Da gab es nur, Sie laufen draußen rum und, wie soll ich das sagen, haben Kontakt mit den ganzen Menschen halt. Laufen da rum, gucken sich Sachen an.
Okay.
Haben draußen gespielt. Also da wo wir waren, gab es so einen Fuhrpark an, ich sag mal, Bobbycars, 3 Räder und so weiter.
Emotional ist meine Horrorvorstellung halt so ein bisschen. Ich liebe es, wenn ich mit ihm nach Hause gehe und er dabei schon redet von den Sachen, die er jetzt machen will. Von dem Wolkenschaf oder von dem Buspuzzle oder dem Zugpuzzle oder von irgendeinem Fahrzeug oder so. Da denke ich mir halt, da ist halt Leben drin in diesem Jungen. Der ist halt verwurzelt in der Realität und er hat halt Bock, jetzt irgendwas zu lesen. Ich hätte Angst, dass das ersetzt werden würde. Also, dass sich sehr dominant dazwischen drängen würde, Peppa Pig, Peppa Pig, Peppa Pig.
Ich weiß, was du meinst. Also aus meiner Erfahrung ist es halt eher so, dass häufiger so Sachen halt wie Oma dann halt gesagt werden. Weil Oma ist Rockstar bei denen. So, das ist das Tollste, was man am Tag machen kann, wenn man Oma besuchen geht. Und ich glaube halt, guck mal, ich glaube...
Den Oma guckt mit ihnen TMZ.
Nee, da ist der Fernseher aus.
Das wäre der Loop dann.
Das wäre witzig. Sie gehen ja immer zu Oma, weil bei Oma gibt es immer 3 Folgen Peppa Pig. Das war so.
Eigentlich ist alles nur Peppa Pig. Alles ist nur ein Stand-in für Peppa Pig. Sie leben in einer Peppa Pig-Matrix.
Nein, aber ich glaube halt, dass der Vorteil von, also so ungefähr von dem, wie ich das mache, zu dem, wie du das machst, ist vielleicht 5%, was du als Auswirkung hast. Wenn du das vergleichst mit dem, was die Boomer unserer Generation angetan haben. Aber dafür ist halt der Aufwand, um das zu betreiben. Ich meine, da es ja zu eurem Lebenskonzept ja anscheinend gehört, da weniger auch fernzusehen überhaupt, dass der Fernseher eher so ein dekoratives Element im Wohnzimmer ist, was halt dazugehört, ist das für euch wahrscheinlich deutlich einfacher. Aber ich denke mal, für den Normalhaushalt, wo du einen Versorger hast, der ständig auf Achse ist und dann 10 Stunden aus dem Haus ist. Ich glaube, da ist der Aufwand halt so immens. Und ich glaube, wenn du dann mein System hättest, wäre das so viel leichter unterzubringen und mit so viel mehr Auswirkung. Ich glaube, dein System wäre praktisch unmöglich.
Du hast immer auch die Zeit, in der die Kinder schlafen, ne?
Ja, das auf jeden Fall. Ja, aber da schlafen ja dann die meisten Leute. Es kommt ja immer drauf an, was im Beruf sie haben.
Naja, ein kleines Kind schläft 12 Stunden am Tag, ne?
Also ja, ich weiß. Ich weiß.
Du schläfst, also ich schlafe momentan, wahrscheinlich vergesse ich auch die ganze Zeit deswegen Sachen, 6 Stunden am Tag. Was nicht optimal ist, also man sollte wahrscheinlich eher 7 Stunden schlafen, aber so kriege ich dann doch noch, also so fühle ich mich nicht so, als wenn ich großartig an der Sache beraubt würde. Auf jeden Fall über ein Maß hinaus, dass ich aushalten kann. Als wir ganz klein waren, haben wir es auch so ein bisschen anders gehandhabt, also als man nicht wirklich das Gefühl hatte, dass das so sehr auf ihn einrieselt. Da habe ich vor allem gerne irgendwie alte Fußballspiele, irgendwie alte EM-Zusammenfassungen oder so, ohne Ton geguckt, während ich ihn gehütet habe.
Aber da war der Fernseher an mit dem Bild, oder wie?
Ja, genau. Aber er war quasi nach oben guckig, ne? Also er war kaum imstande, irgendwas anderes zu sehen, als höchstens da blinkt es.
Ja, ich verstehe, was du meinst. Ja, klar. Das, ja, aber es ist schwierig. Und ich glaube, du hast halt recht, dass man da halt Zombies erzieht. Aber
ja, vor allem, also wenn du jetzt den heutigen Geistesboomer hast, ne, der jetzt irgendwie 30 ist und ein Kind hat, und mit der jetzigen Technologie, ja, die laissez-faire, das war ja sogar, die Boomer haben das ja zu einer Tugend erhoben, ne? Die Boomer haben ja nicht nur gesagt, wir scheißen drauf, wie unsere Kinder aufwachsen, die haben gesagt, wir scheißen drauf, wie unsere Kinder aufwachsen, und das ist super. Und deswegen sind wir nicht so kacke wie unsere Eltern, ne? Wenn du das mit der jetzigen Technologie hast, dann ist dein Arsch Toast. Also ohne Scheiß, dann wirst du ein richtiger mentaler Krüppel werden beim Aufwachsen.
Ja, das hast du ja vermehrt. Und wir haben das auch in der Rechten. Und das ist ein Problem. Das sollten wir. Ich weiß nicht, ob man das in irgendeiner Form generell diesen Schaden, den man diesen jungen Menschen dann angetan hat, ob man das überhaupt noch rückgängig machen kann. Keine Ahnung.
Ich fürchte nicht vollständig. Also ich glaube, wenn du aufwächst, die Welt, die dich umgibt, während du aufwächst, deswegen ist ja für uns überhaupt das so normal, es ist ja eigentlich vom Steinzeitmenschen her gedacht, völlig crazy, dass überall irgendwie Straßenbahnen und Autos rumfahren und es gibt diese Ampeln und es gibt Lampen und so ein Scheiß, ne? Das ist ja vollkommen verrückt eigentlich. Wir aber sind damit aufgewachsen, deswegen stellt es einfach unsere Normalität dar. Das heißt, so mächtig ist es, wird einfach die völlige Normalität, selbst wenn es für unsere genetischen Veranlagungen eigentlich der totale Ausnahmezustand ist und eine verrückte virtuelle Welt, die sich der Steinzeitmensch gar nicht vorstellen könnte. Wenn das jetzt, also wenn dazu jetzt kommt, dass wir die physische Welt zunehmend ersetzen durch etwas auf Bildschirmen, was dann auch sonst was sein kann, dann glaube ich, dass das so einschneidend die Entwicklung der Gehirnstruktur beeinflusst, dass wir jetzt noch gar nicht abschätzen können, was daraus alles folgen wird, wenn diese Leute erwachsen werden. Also ich glaube, selbst die Leute, die jetzt erwachsen sind, selbst die Zoomer, die jetzt erwachsen sind, die haben noch nicht den Schaden mitbekommen, die Generation drauf bekommen wird.
Wenn du ein Konzept zeichnen würdest, wie wir Rechte unsere Kinder erziehen sollten, wäre mein Ansatz dann noch in der Toleranz oder würde es schon darüber hinausgehen?
Nee, ist in der Toleranz. Also du bist ja nicht der Meinung, dass es Inflation geben sollte. Und das.
Ab welchem Punkt würdest du sagen, hier ist es zu viel?
Ich meine, das sind ja verschiedene Stufen. Also bei dir ist es ja schon so, dass wir quasi darüber diskutieren können, ne? Dass es Diskussionsstoff gibt, dass wir eine Meinungsverschiedenheit haben. Mhm. Zu viel im Sinne von, das würde ich jetzt drastisch kritisieren und ich würde jemanden wirklich anprangern, der das als Positivbild vorlebt.
Sagen wir es mal so, ab wann
Smart-Technologie.
Würdest du sagen, ein Rechter sollte sein Kind so nicht erziehen?
Wahrscheinlich Smart-Technologie. Wahrscheinlich Zugang zu sozialen Medien, Zugang zu einer inflationären Zahl von Bewegtbildangeboten / Spielen und Zugang zum Internet ab einem Alter von irgendwie 4, 5, 6. Ich glaube, das ist wirklich schlecht.
Okay, das ist ja verrückt. Also, ja.
Das ist nicht so verrückt. Also, ja, glaub mir. Das
was machst
ist,
du mit?
Das
du trifft kannst doch nicht heute, lesen. Was machst du da im Internet?
Naja, also, Internet kann ja auch bedeuten, es gibt irgendwie eine Spiel-Kleinkind- oder Kind-Spiel-Bibliothek mit Internetanschluss, wo du halt eine inflationäre Zahl von Sachen, die einfach runterladen und ausprobieren kannst.
Wir haben das mal gemacht, was war denn das? Wir hatten so einen Spiel, zum Drücken auf so einem Tablet. Das war irgendwo, das hatte irgendwas mit Krankenhausbesuch oder irgendwie so weiter zu tun. Irgendwie so zur kurzen Ablenkung ohne Spielzeug. Das wurde nicht angenommen. Überhaupt nicht. Das fanden die doof.
Kannst du das nochmal genauer beschreiben?
Das war irgendwie so ein Spiel, da konntest du dann auf die Vögel so drücken und der Vogel, der hat dann halt irgendwie so einen Sound gemacht. So wie so ein interaktives Buch mit Knöpfen, nur halt als Tablet-App.
Ich habe halt festgestellt, dass bei den Fotos, also wir machen mit dem Handy natürlich Fotos und manchmal auch mit der Selfie-Kamera und da sieht er es natürlich. Ne?
Okay, das ist ja eher wie ein Spiegel für ihn.
Ja, aber ein Spiegel, der halt dich festhält und ich meine, man geht dann natürlich auch manchmal die Fotos durch. Das ist im Grunde genommen das Einzige, was ihr digital mitbekommt. Weil es ist ja irgendwie komisch, wenn man sich ein paar Fotos von ihm anguckt und dann sagt man, okay, verpiss dich mal, wir gucken hier irgendwas auf dem Handy. selbst das übt eine unfassbare Faszination auf ihn aus.
Ja, gut, ich meine, es ist halt das erste Mal, dass er halt so eine Technologie sieht. Ich meine, für uns ist es halt normal, aber als wir das erste Mal ein Smartphone gesehen haben, ich meine, wir haben das halt im Kontext gesehen, dass wir halt beschissenere Technologie haben, also in der Form halt weniger weiterentwickelt, also ohne jetzt die Wertung der Auswirkungen auf den Menschen. Aber
Ich bin auch schon der Meinung, dass quasi, ich habe ja auch ein Smartphone, ein eigenes, jetzt seit 5 Monaten oder 4,5 Monaten oder so. Und habe mein Erwachsenenleben davor ohne verbracht. Ich glaube, das hat negative Effekte. Also ich glaube alleine das Verdrängen von Langeweile und Stille aus dem Alltag. Zum Beispiel, du wäschst das Geschirr ab, natürlich nimmst du dir einen Kopfhörer und hörst irgendeine Scheiße im Hintergrund. Warum würdest du dich langweilen für 20 Minuten? Ne? Aber dieses Langweilen vorher, dieses repetitive und mental unbeanspruchende Dinge tun, ohne dass du irgendetwas hast, was einfach quasi die Stille füllt, daraus sind vermutlich Ideen entstanden früher, die jetzt einfach nicht mehr da sind, weil mein Gehirn halt die ganze Zeit auf niedriger Flamme zu tun hat.
Ja, ist aber während der Arbeit wahrscheinlich eine sehr vorteilhafte Sache. Also während du halt wirklich arbeitest und ich sag mal halt nicht einfach nur.
Dass die Arbeit Bedeutung hat, ne? Also für die Arbeit dann. Aber die Arbeit, das Geschirr abzuwaschen, hat ja keine wirkliche Bedeutung.
Ja, genau, aber dich halt abzulenken während der Arbeit sorgt halt meist dafür, dass du einen höheren Output hast. Also zumindest kann ich das bei mir.
Es gibt auch irgendwie so einen Haufen Autoren und so, einen Haufen, ich glaube auch Kreative in jedem Bereich, den man sich vorstellen kann, die einer extra mental unbeanspruchenden Tätigkeit nachgegangen sind, mit dem Zweck, A, natürlich ihr Leben zu finanzieren, während sie irgendwelche kreativen Werke zu produzieren, aber auch einfach Kreativität anzuregen. Ne? Also diese Aufgabe, zu Langeweile führen zu lassen und zu einem gewissermaßen meditativen Zustand, so ein bisschen wie Joggen gehen oder so, und in dieser Stille und dieser Langeweile das Gehirn einfach die Lücken füllen zu lassen. Und das passierte dann mit Sachen, die interessant waren.
Ja, oder du hörst ja halt etwas an, was dich auf Ideen halt bringt. Ich meine, ich habe früher sehr viel Peterson halt dabei gehört einfach. Und das hat mich zumindest, ich weiß, er ist ja mit ein bisschen in Ungnade gefallen und so weiter. Ihr könnt die Kommentare lassen. Ich habe es schon gecheckt, aber
Schomo heult auch auf der Bühne, also alles gut.
ja, aber das ist also zum Teil kann das ja auch dann wieder anregen, aber wenn du dir natürlich irgendwelchen Blödsinn währenddessen halt gibst, also
Ich glaube, es ist nicht nur das. Also ich glaube schon, dass das komplette Verdrängen von Stille ist alles immer eine Frage, die Menge macht das Gift. Das ist vollkommen klar. So etwas, auf jeden Fall in meiner Erfahrung und so wie mein Verstand aufgebaut ist, droht so etwas wie die ständige Berieselung, mehr Raum einzunehmen, selbst während weiß, dass es schlecht ist, als es eigentlich sollte. Aber ich glaube, die völlige Verbannung von Stille und Momenten nur mit dir selbst, oder nicht nur Momenten, sondern auch längeren Zeitspannen nur mit dir selbst, die ist schlecht, die verhindert, dass Dinge entstehen, die gut sein könnten. Zum Beispiel bin ich jetzt gestern zu einem Interview oder zu einem Podcast gefahren, den ich mit Benedikt Kaiser aufgezeichnet habe. Und auf dem Hinweg habe ich meine Kopfhörer vergessen, was ein Segen war. Also diese Fahrt, ich habe mir dann auch gesagt, ich scroll jetzt nicht da auf dem Handy die ganze Zeit rum oder so, sondern ich gucke einfach aus dem Fenster und denke nach. Und das war dort, also das hat sich nicht besser angefühlt, aber ich glaube vom Ergebnis her, von den Gedanken, die währenddessen gebildet wurden, war es deutlich besser, als hätte ich die ganze Zeit Spotify gehört, so wie sonst.
Was glaubst du, was verdrängt die Gedanken mehr? Weil ich bin manchmal extrem in Gedanken, während Musik läuft. Und manchmal in geordneteren.
Ich würde Musik sagen, ist, glaube ich, nicht so schlimm wie etwas, wo du auf die Sprache achten musst. Wenn du auf Sprache achten musst, dann bist du halt wirklich drin in der Sache und kannst dir keine davon unabhängigen Gedanken mehr machen. Es sei denn, du klingst dich halt aus, aber dann kannst du es auch gleich sein lassen.
Ne? Ich höre immer noch Schranz beim Nachdenken. Also, ich habe da. Nein, Spaß.
Das ist Schranz?
Diese extreme Techno-Störgeräusche da einfach nur. Also da ist keine Sprache drin, da war noch nie Sprache drin. Interessant.
Ja, Musik, ich glaube, also Musik behindert das schon. Ich glaube, Musik, die Sache ist die, wir reden hier, und das ist irgendwie ein Punkt, auf den wir häufig stoßen. So wie auch in der letzten Folge, als wir über den Eskapismus-Teil von Anime geredet haben. Und Eskapismus war ja eigentlich ein immer wiederkehrendes Thema jetzt in unseren Dingen. Es geht darum, dass Leidensdruck verhindert wird, der aber gesund ist.
Ja, manchmal sollte man sich dem einfach bewusst einfach geben, so hingeben.
Ja, dafür brauchst du mentale Stärke. Und häufig, also das ist auch keine Intelligenzfrage, das ist, glaube ich, auch keine komplette Verweichlichungsfrage, auch wenn es wahrscheinlich ein bisschen eine ist. Aber häufig bringt man die selber nicht so wirklich auf. Ne? Wenn du das Angebot hast, nimmst du es wahr.
Es gibt natürlich auch so ein paar Sachen, die, ich sag mal, keine Geräusche machen, aber trotzdem dafür sorgen, dass du mehr Ruhe hast. Wenn du natürlich, ich sag mal beispielsweise, sehr viel auf deinem To-Do-Listen-Stapel halt einfach hast. Und ich sag mal, sehr unangenehme Dinge, die du jetzt dann tun sollst, die du dann, also es gibt ja Leute, die dann diese Sachen dann gerne einfach immer weiterschieben und so weiter. Und das ist dann irgendwie immer so eine gewisse Grundlast, die du pro Tag hast. Ich glaube, das zieht dich dann genauso runter. Also ich würde sogar sagen, noch mehr. Ich glaube, es ist schlimmer, Sachen im Hinterkopf zu haben, als beim Nachdenken Musik zu hören.
Sicher, aber das ist ja auch kein Entweder-Oder, ne?
Es kann halt ein Und sein, und das Und ist halt blöd.
Ja, das ist sicherlich der Fall.
Okay.
Ich denke, ja, das mit dem Leidensdruck ist ein wichtiger Punkt. Ich glaube, das zählt auch für die Kinder. Also, dass die Kinder Langeweile als etwas kennenlernen, was Teil vom Leben ist und dessen man sich gar nicht vollständig entledigen wollen sollte, sondern dass man annehmen sollte und aus dem heraus dann verrückte Dinge entstehen, die wahrscheinlich dann Kernerinnerungen später werden. Ich meine, was wir alles damals aus Langeweile gemacht haben für einen Scheiß, ne? Irgendwie, keine Ahnung, irgendein Feuer gemacht im Garten, den größten Ärger unseres Lebens bekommen, irgendwelche, also wir nannten das mal zum Beispiel Wildnis spielen, irgendwelche Kräuter da sammeln, dann so tun, als wenn wir die kochen und so weiter.
Ich habe gerade gedacht, du redest über deinen ersten Kanal, aber okay.
Ja, darauf würde es aufpassen. Aber viel davon ist geboren aus Langeweile, ist geboren aus der Abwesenheit von einfacher, verdaulicher, aufnehmbaren Alternativangeboten der Unterhaltung, sondern du bist gezwungen dazu, dich selber zu unterhalten. Und dieses gezwungen dazu sein, sich selber zu unterhalten, ich glaube, wenn du das abtötest, das ist vielleicht sogar der schädlichste Teil von digitaler Technologie, die Möglichkeit, das abzutöten. Das ist schon nicht gut bei Erwachsenen. Und auch als Erwachsener sollte man wahrscheinlich sich, jetzt nicht, dass man da komplett raus überhaupt kommen würde, darum geht es nicht, aber sollte man sich immer wieder Momente nehmen, in denen man sich dem Leid der Existenz im Sinne von Langeweile, ist eine niedrigschwellige Form von Leid, bewusst mal wieder aussetzt. Und ich glaube, bei Kindern ist die Entwicklung, zum Beispiel das, ich behaupte, mit Technologie in Fülle aufwachsende Kinder werden maßgeblich unkreativer werden als Kinder, die das nicht haben, im Schnitt natürlich nur. Ich glaube, Langeweile ist der Nährboden für Kreativität schlechthin. Und ja klar, Kreativität muss erstmal messen, das wird sehr schwierig. Aber ich denke, Kreativität entsteht in der Regel, insbesondere in jungen Jahren, aus Langeweile, wird dann quasi auch erlernt als ein Reflex darauf, als ein, ich muss jetzt selber etwas finden, ich muss selber etwas aus mir heraus erschaffen, womit ich mich dann beschäftigen kann.
Etwas und Produktives, beispielsweise ein Instrument lernen oder was auch immer. Das ist ja auch
etwas,
was die Langeweile tötet. Ich meine, das Normalste, was ja junge Menschen machen, um die Langeweile zu töten, ist, dass sie halt zu anderen jungen Leuten gehen, denen auch langweilig ist. Das war so immer der erste Anlaufpunkt. So, okay, mir ist heute langweilig, ja, ich guck mal, was meine Freunde machen. Und dann gehst du halt zu denen. Und dann irgendwann sind es halt genug Leute, und dann gibt's so einen Bruchpunkt, an dem dann halt einer sagt, hey, ich habe eine gute Idee, und auf einmal ist keine mehr langweilig.
Ja, genau. Und diese gute Idee wäre nicht erzeugt worden, wenn die Langeweile vorher nicht als Druck da gewesen wäre. Und unter Geschwistern ist es so, man ist ja häufig sowieso die ganze Zeit zusammen oder sehr lange Zeitspannen zusammen und liegt dann halt so rum, denkt sich, ja scheiße, uns ist langweilig, was machen wir jetzt? Und dann fällt einem halt irgendein Kram ein. Allein dieser Prozess des darüber nachdenken müssens, der Ausweglosigkeit der Langeweile, ist notwendig, um diese Fähigkeit zu erlernen. Diese Fähigkeit wird später die Grundlage für alle möglichen weiteren Fähigkeiten als Erwachsener, weil es gibt ja zum Beispiel unser Feld wäre unmöglich, wenn du nicht in irgendeiner Form schon als Kind kreativ geprägt worden wärst.
Ja, das ist richtig. Jetzt ist die Frage, also die große Frage, die sich mir halt stellt, ist, wie viel, also wie groß musst du diesen Degenerationsregler hochdrehen, damit man heutzutage, also ab welcher Grenze ist man heutzutage kaputter als vorher? Weil effektiv würde es ja schon reichen, wenn wir, ich sag mal, 1% weniger kaputt sind als die Generation davor. Also, dass wir, also, oder zumindest den Schnitt halten.
Die Generation davor, das Problem ist, das kann man in dem Fall kaum vergleichen, weil die Boomer den Luxus beim Aufwachsen hatten von der völligen Abwesenheit von digital oder der weitestgehenden Abwesenheit von dem, was wir heute digitale Technologie nennen. Mhm. Das heißt, wir müssen eigentlich wieder ist zurückdrängen zu dem Punkt. Sie hatten außerdem das Glück, dass die Inflation die völlige Verfügbarkeit, die ohne irgendetwas dafür leisten zu müssen, Verfügbarkeit von solchen Medien nicht gegeben war, sondern alles war physisch, alles war monetär zu erwerben und nichts wurde einfach durch ein Netflix-artiges Abo der Eltern sowieso schon gekauft und musste nur rausgesucht werden irgendwo. Deswegen hatte alles Bedeutung. Und ich glaube, die ständige Verfügbarkeit zu beenden und die Dinge rar zu machen, dass sie eher so sind wie ein Easter Egg in einem Videospiel, dass man alle Jubiläare mal findet und dann freut man sich darüber und nicht wie etwas, was es sowieso vom Himmel regnet. Ich glaube, das ist die Verteidigungslinie, die vielleicht auch auf Massenebene zu halten ist. Also ich denke, noch besser ist gar nicht für die ersten paar Jahre, aber ich glaube, das ist durchführbar.
Ja, das sind doch schöne abschließende Worte hier zu diesem Thema eigentlich. Also ich würde dir halt, wie gesagt, nicht widersprechen. Mein großer Punkt ist, ich glaube in der Lebenssituation, also in der Art und Weise, wie meine Frau und ich unser Leben leben, wäre es erheblich schwieriger. Also es wäre ein großer Mehraufwand, den wir betreiben würden, wenn wir das ganz rauslassen würden. Aber ich glaube, wir haben ja da einen Konsens, dass das Maß, wie wir das handhaben, jetzt nicht das Maß ist, was jetzt erstens in der Regel ist heutzutage und zweitens noch kein Maß, was unsere Gesellschaft dermaßen zerstören würde. Aber ich würde auch sagen, ja, das hat auch negative Auswirkungen auf das Kind.
Ja, hallo, ist das Jugendamt? Ist mit einem C, wir reden hier über einen schweren Fall von Kindesmissbrauch, bitte unternehmen Sie da was. Ich denke, so kommen wir definitiv zusammen. Ich meine, wir werden es ja vergleichen können später, ne? Ich glaube auch nicht, dass wir das da sonst wie weit auseinander liegen. Also ich glaube, das ist so ein bisschen wie die alte Regel mit 20% vom Einsatz erreichst du in der Regel 80% vom Ergebnis. Und ich glaube, so ist es auch hier. Ja. Das Wichtigste ist, dass man überhaupt das Thema auf dem Schirm hat und in irgendeiner Form absolut begrenzt. Also keine weiche Grenze, keine durch Quengeln oder so aufweichbare Grenze, sondern eine Grenze, die wirklich einfach da ist und unhinterfragt ist, wie Naturgesetze. Solange die da ist, hast du, glaube ich, 80% der Miete und ich versuche halt auch noch die anderen 20% der Miete zu kriegen.
Ja, wunderbar. Dann verabschieden wir uns jetzt hier erstmal aus der YouTube-Aufnahme und bis zum nächsten Mal.
Bis dann.